Das Olympiasportjahr 2024 ist vorbei. Aber was bietet uns eigentlich 2025? Das werde ich jetzt mit dem lieben Gerhard diskutieren.
Sportbusiness Kompakt, ein Podcast der IST Hochschule.
Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Ein frohes neues Jahr allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Schön, dass ihr uns die Treue haltet. Auch in, wie Christopher sagt, in einem Sportjahr, von dem man sagt, gibt gar keine Groß-Events, was soll schon nach Merci Paris noch kommen. Aber weit gefehlt, dieses Jahr hat wirklich vieles zu bieten, über das wir uns jetzt unterhalten, ohne aber unseren Gesprächsfaden zu verlieren. Denn, lieber Christopher, wir haben ja im letzten Jahr mit Mitte Dezember unseren Jahresrückblick beendet und da sollten wir wieder angreifen. Was war also das Highlight für dich zwischen den Jahren?
Zwischen den Jahren, lieber Gerhard, erstmal auf frohes Neues, natürlich von mir noch an alle Hörerinnen und Hörer, das möchte ich nicht versäumen zu sagen, möchte aber direkt anknüpfen an das, was du sagst. Ja, wir sind gestartet mit dem Thema Dart 2025. In 2024 ging ja die WM schon los am 15. Dezember bis zum 3. Januar. Insofern spannend, dass ein 17-Jähriger, lieber Gerhard, Weltmeister geworden ist.
Genau. Der Engländer hat also klar überlegen gewonnen. Da war Gerwin auch völlig machtlos in dieser Situation. Genau, und das Preisgeld von 500.000 Pfund tun dem ja noch Minderjährigen, muss man ja sagen, sicherlich gut. Sport 1 feiert auch die Finaleübertragung und die generellen Zusprüche wie ein Fest. Und wenn man bedenkt, 6 Deutsche sind angetreten und niemand hat es wirklich weit nach vorne gebracht, scheint das eine Sportart zu sein, die zwar weltweit interessiert, aber in Deutschland noch nicht richtig aus den Kinderschuhen rauskommt.
Absolut. Wir hatten viele Deutsche dabei. Rekordteilnahme, glaube ich. Ich glaube, Achtelfinale war aber dann Schluss für den letzten Teilnehmer der Deutschen. In Summe gebe ich dir recht. Sportart boomt. 500.000 Pfund Preisgeld für den Sieger. Ich glaube, 200, 250 für den zweiten, Van Gerven. Hohe Preisgelder. Der Trend geht dahin. Man will ja stark expandieren. Man spricht jetzt sogar auch eventuell von einem Location-Wechsel. Also das ist ja in dieser traditionellen Halle, die hat oder fast 3.000 Zuschauer und man will jetzt, man denkt größer im Dartsport, um hier zu expandieren. Man möchte bei der nächsten WM eventuell die Location wechseln, mehr Fassungsvermögen haben, mehr Spieler, damit auch mehr Spiele haben. Also man möchte die Vermarktung hier vorantreiben.
Genau, und das müssen wir uns nochmal unter sportökonomischen Gesichtspunkten anschauen, denn das ist ja immer unser Bezug zum Bachelor- und Masterstudiengang, den wir hier an der IST Hochschule anbieten. Alley Pally, das ist wie das Wohnzimmer des Dartsports weltweit gesehen. Ne? Und jetzt sagt man ganz richtigerweise, wir hätten sozusagen 300.000 Karten verkaufen können. Die Nachfrage übersteigt um ein Vielfaches das Fassungsvermögen dieser altehrwürdigen Austragungsstätte. Und jetzt kommt es eben, ja. 128 Spieler, 4 zusätzliche Turniertage, 25.000 weitere Tickets, ist ein Problem. Also grundsätzlich müsste man entweder ganz groß werden, das heißt die O2 Arena in London könnte ein Platz sein, da hätte man 10.000 Zuschauer, oder man würde in Alexandra Palace gehen, 6.000 Fans. Das sind natürlich Wünsche, Absatz, Potenzialentwicklung. Jeder, der unternehmerisch unterwegs ist, muss das gucken. Aber hier müssen wir eine Balance überlegen. Würde man wirklich die Atmosphäre von Alley Pally aufgeben zugunsten des Marktes?
Ja, bin ich voll bei dir. Aus Vermarktungssicht, wenn ich dieses Potenzial habe bei einer Sportart, dann sollte ich es natürlich aus ökonomischen Gründen nutzen. Bin aber voll bei dir, dass man auch immer so ein bisschen das Traditionelle im Hintergrund behält. Die Geschichte, die Historie, warum ist der Dartsport so groß und erfolgreich geworden? Durch diese Stimmung, durch diese Nähe auch zum Publikum. Ich meine, das sehen wir ja auch, wenn wir in TV schauen. Das würde natürlich in so einer O2-Arena einen ganz anderen Charakter bekommen. Das ist völlig klar. Also da müssen sich die Verantwortlichen dann wirklich so ein bisschen den Spagat überlegen, was hier vielleicht eine gute Lösung wäre.
Hinzu kommt ja noch, dass man überhaupt drüber nachdenken darf, weil der Vertrag mit Alley Pally ausläuft und der Star-Promoter für den Bereich Dartsports, Barry Hearn, hat ja auch nun ins Gespräch gebracht, dass auch diese Veranstaltung mit den TV-Verträgen nach Saudi-Arabien geht. Also dieser geopolitische Ort wird auch in dieser Sportart immer mehr in den Mund genommen. Mal sehen, was da passiert. Und ich habe bei deinem Atemzug schon gemerkt, dass du auf die Vier-Schanzentournee auch noch hinweisen wolltest, denn das ist nun wirklich die Traditionsveranstaltung zwischen den Jahren.
Ja, also wir hatten die Vier-Schanzentournee ein bisschen anders als der Dartsport, eben sehr traditionell. Gerade diese Vier-Schanzentournee ist ja so das Highlight eigentlich. Ich glaube auch so, dass vom Sportlichen her am höchsten einzustufen im Bereich des Skisports, im Skisprungsport. Die Österreicher haben dominiert, lieber Gerhard. Ja. Die Deutschen waren leider, wir hatten ja vorher doch nicht unberechtigte Hoffnung nach, ich weiß nicht, 22 Jahren, glaube ich, mal wieder den
Sven Adler Hannawald
vorne zu sehen.
Genau.
Ja, aber nach Hannawald leider Linus Paschke, gute Tour gesprungen, leider nicht ganz an die Weltcup-Siege vorher anknüpfen können. Österreicher haben dominiert, wir hatten einen jungen Sieger, Schofenig. Wir hatten ein dramatisches Ende. Hast du es gesehen mit Stefan Kraft?
Ich habe es gesehen und habe auch im Nachhinein verstanden, warum er eben dann mit seinem zweiten Sprung dann nicht Gesamtsieger wurde, weil er einfach kalt war. Die lange Zeit, die er da oben, wie soll ich sagen, auf der Absprungsituation gestanden hat, da wurden die einfach kalt. Und du musst natürlich gerade beim Skisprung, wie es eben heißt, eben explosionsartige Beine haben. Und die waren nicht mehr da. Aber so ist der Sport, ganz klare Sache. Was wir aber sagen können, ist eben, dass wir mit 5,39 Millionen Zuschauern beim Auftakt springen und einem Marktanteil von 30% immer noch eine gute Resonanzen haben innerhalb der Bevölkerung. Selbst wenn die Deutschen nicht mehr dabei waren, waren im Vergleich zum Abschlussspringen mit 4,34 Millionen und Marktanteil von 27% nahezu gleich viele unterwegs. Was wir feststellen, ist eben das Co-Hosting und die Vier-Schanzentournee gibt es ja schon über 70 Jahre. Ist immer noch ein Dauerbrenner. Die brauchen sich nicht überlegen, gehen wir woanders hin, machen wir andere Standorte. Es gab einmal eine Drei-Schanzentournee, als in Innsbruck vor einigen Jahren mal zu viel Föhn war und kein Schnee da war. Okay, aber aus den vier Einzelnen etwas Gemeinsames zu machen, ist super. Was wir durchaus noch berücksichtigen müssen, ist einfach, dass es ja eine Two-Nights-Tour für die Frauen gab. Und da muss man durchaus nochmal in Erwägung ziehen, dass die Veranstalter sich keine Lorbeeren verdient haben, weil man gerade für das Qualifikationsspringen den Damen Duschgel und Handtücher zur Verfügung gestellt hat, wenngleich die Männer mit, ich glaube, 4.000 Euro vom Platz gegangen sind. Das ist sehr, sehr schade. Man bietet zwar den Damen auch eine Gelegenheit an, sich zu präsentieren, aber es ist schon, wenn ich so sagen darf, popelig, hier mit Handtüchern und Duschgel um die Ecke zu kommen. Erinnert ein bisschen an Fußball und Kaffeeservice.
Ja, auf jeden Fall. Also sehen wir auch noch in der Sportart auch noch Riesenunterschiede eben zwischen Männern und Frauen, was die Zahlen angeht, was die Vermarktung auch angeht, was die Möglichkeiten dort angeht. Oder das, was man eben bereit ist, dann auch zu investieren. Wir hatten hier ich glaube, der Sieger hat 100.000 Franken bekommen bei der Vier-Schanzentournee. Fand ich jetzt nicht so wenig. Gut, wir sind da nicht bei 500.000 Pfund wie im Dart, aber immerhin, ich glaube 10.000 hat man nochmal für die Einzelsiege bekommen. Also da kommt bei den Spitzenathleten zumindest schon was zusammen. Ich fand auch, was du erwähnt hast, interessant mit den Quoten. Die waren sehr hoch. Ich hatte das am Anfang auch erwartet, durch diese berechtigte Hoffnung, dass wir Deutschen da vielleicht auch ein Wörtchen vorne um den Turniersieg mitspielen. Hat mich dann positiv überrascht, dass die so stabil geblieben sind bis zum letzten Springen. Kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass es spannend wie nie war. Es waren ja wirklich drei Springer noch, die wirklich berechtigte Chancen auf den Toursieg hatten dann am Ende, auf den Turniersieg. Mag damit auch zu erklären sein, auf jeden Fall für Veranstalter und Sportfans sehr erfreulich, dass man diese Quoten da halten konnte.
Ja, und auch aus persönlicher ökonomischer Sicht braucht sich ein Herr Paschke nicht unbedingt zu beklagen, denn wenn man den einschlägigen Medienberichten Glauben schenken darf, dann ist allein der Ski, den er immer hinhält, die Ski-Oberseite 40.000 bis 120.000 Euro wert, die Mütze an der Seite 10.000 Euro und Mütze vorne 200.000 bis 400.000. Mit anderen Worten, allein, dass er da steht und im Fernsehen zu sehen ist, hat man eine Einnahme von 530.000 Euro. Also das sind keine armen Sportler, die da unterwegs sind. Ja, so sieht das also aus mit dem, was uns am Ende des Jahres und zwischen den Jahren begegnet ist. Und jetzt schauen wir in wenigen Tagen, nämlich ja schon am 14. Januar, beginnt im nicht unbedingt Dreiländereck, aber zumindest mit drei Ländern, Kroatien, Dänemark und Norwegen, die Handball-WM der Männer.
Ja, ja. Totales Highlight. Ich finde 2024, klar, hatten wir Olympia, Fußball-EM, WM. Aber ich würde das Jahr 2025 überhaupt nicht kleinreden, weil wir wirklich tolle Highlights, tolle Events haben. Und vielleicht, Gerhard, ist das ja auch so eine Möglichkeit für die, ich sag mal, Nicht-Fußball-Sportart, sich so ein bisschen in die Aufmerksamkeit die Aufmerksamkeit zu gewinnen, auch TV-medialmäßig. Und auch Handball kann mit Sicherheit davon profitieren. Für mich ein absolutes Highlight, die Handball-WM. Ich bin total gespannt, auch aus sportlicher Sicht, wie die Deutschen abschneiden. Also Olympia war ja gut, außer Finale. Ja.
Ja.
Wir haben Frankreich, wir haben Spanien geschlagen, die Dänen waren dann eine Nummer zu groß.
Ja.
Also ich freue mich extrem auf die Handball-WM, muss ich wirklich sagen.
Ja, tue ich auch. Wenn wir das nochmal mit unserer sportökonomischen Brille betrachten, finde ich es ein bisschen merkwürdig. Also Dänemark, Norwegen würde ich sagen, naja gut, aber Kroatien, das werden wir auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft erleben, das hat eigentlich keine richtige Einheit mehr, so wie bei uns jetzt die Fußball-Europameisterschaft im letzten Jahr an 10 Standorten in einem Land. Also wahrscheinlich werden die Kroaten denken, dass die WM nur bei ihnen stattfindet, und das Gleiche tun die Dänen und die Norweger auf ihrer Seite. Interessant aus deutscher Sicht dürfte auch sein, dass ja der Deutsche Handballbund ein Jahrzehnt des Handballs ausgerufen hat, ich glaube vor 2 Jahren. Und das geht jetzt kontinuierlich weiter, und wir werden nicht vorgreifen, aber das Jahr endet ja mit der Handball-WM der Frauen in Deutschland. Das heißt also, wir werden das Thema Handball immer wieder hören. Männer, Frauen, Jugend, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, und das schafft eben eine Awareness, wie man so sagt, die es erlaubt eben, Handball ist jetzt keine Nischensportart, aber zumindest in den Jahren, wo Olympia nicht so stark ist, auf sich aufmerksam zu machen.
Absolut, bin ich voll bei dir. Was ich auch noch im Januar sehr interessant finde zu erwähnen, ist auch dieses Stichwort Internationalisierung über Sportevents.
Okay.
Also wir haben das Thema NBA und auch NFL in Deutschland bzw. in Europa.
Mhm.
Das heißt, wir haben beispielsweise das NBA-Spiel. In Paris wird es stattfinden am 23. und 25. Januar, wo eben zweimal die San Antonio Spurs gegen die Pacers antreten. Sehr, sehr interessante Strategien, die dort gefahren werden. NFL, NBA, das heißt amerikanisierter Sport, der hier nach Deutschland oder nach Europa kommt, ganz bewusst natürlich, um neue Zielgruppen auch zu erschließen. Wir sehen ja auch, RTL etc. überträgt jetzt schon nicht nur den Super Bowl, sondern auch schon die Vorspiele, Halbfinale, wie auch immer, der NFL. Also ein ganz klarer Trend, der hier weitergeht 2025, jetzt auch mit der NBA eben mit 2 Spielen, sich hier auch in Europa eben im Markt zu erschließen.
Genau, und damit sind wir auch schon im zweiten Monat des Jahres, denn der Super Bowl am 9. Februar in New Orleans steht ja unmittelbar bevor. Und das würde das unterstreichen, was du gesagt hast, dass eben jetzt nordamerikanisches Sportverständnis, Vermarktungsverständnis nach Europa hineinschwappt. Und da muss man sehen, ob es sich etabliert oder nicht. Gleichzeitig findet eben im Februar auch etwas statt, was nicht unbedingt bei jedem auf dem Plan steht, aber die europäischen olympischen Jugendspiele, also winter-europäischen Jugendspiele, finden statt vom 9. bis 16.2. in Georgien. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um eben dem Nachwuchs ein Gefühl dafür zu geben, wie Olympia funktioniert, nur kontinental bezogen auf Europa. Und da werden wir mal sehen, wie da die Deutschen abschneiden.
Ich finde auch das Event total klasse. Es soll weniger um den sportlichen Wettkampf hier vor allem gehen, sondern auch um diese Vermittlung von Werten und natürlich Förderung eben von jungen Sportlern. Von daher finde ich es ganz prima.
Wir sind im März, denn da beginnt die Formel 1 mit ihrer Saison. Das heißt, der Saisonstart in Melbourne in Australien. 10 Teams, 24 Rennen. Interessant wird es sein zu sehen, inwieweit Hamilton jetzt bei Ferrari möglicherweise vor oder hinter Verstappen die Zielflagge sehen wird. Das Jahr 25 ist aus meiner Sicht für die Formel 1 ein gewisses Übergangsjahr, weil die ganz großen Regeländerungen, über ein Dutzend Regeländerungen, greifen erst ab 2026. Es bleibt aber meiner Meinung nach so, dass die Formel 1 das einzige Event ist oder Serien-Event ist, was über alle Kontinente hinweg stattfindet.
Ja, ja. Meiner Ansicht nach hat so ein oder man Eindruck her, hat es ein bisschen in Deutschland an Stellenwert verloren.
Ja.
Ich kenne die Quoten, die Einschaltquoten jetzt auch nicht genau. Hängt natürlich auch immer so ein bisschen damit zusammen, dass du natürlich Zugpferde brauchst. Das heißt, du brauchst wirklich Sportler, die natürlich dort erfolgreich sind. In Deutschland, glaube ich, die Aufmerksamkeit ein bisschen weniger inzwischen auf der Formel 1. Uns würde es, glaube ich, gut tun, mal wieder einen starken deutschen Fahrer vorne zu haben. Aber ich gebe dir recht, vor allem das Thema Hamilton, Ferrari jetzt, das hat Brisanz, sportliche Brisanz. Ich glaube, das wird sehr spannend. Und eben auch was die Regeländerungen angeht, bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Formel 1 hier platziert und weiterentwickelt.
Wenn wir dann nach Christi Himmelfahrt schauen, dann sind wir im Monat Mai. Vom 28. Mai bis 1.6. findet das größte Breitensport-Event der Welt in Deutschland in Leipzig statt, das internationale deutsche Turnfest. Ich habe das große Vergnügen, dort mit einer ausgewählten Anzahl von 15 Studierenden vor und hinter die Kulissen zu schauen. Ich hoffe sehr, dass die extremen Bemühungen der Organisatoren, nachhaltige Spiele, inklusive Spiele, Partizipation der Wohnbevölkerung, man muss bedenken, man erwartet 800.000 Teilnehmer und Besucher in einer Stadt, die nur 600.000 Einwohner hat, ja, wie sie das gewuppt bekommen. Und ich hoffe sehr, dass die aktuellen Diskussionen im Deutschen Turnerbund sich nicht negativ auf die Veranstaltung auswirken.
Ja, ganz, ganz toll, dass ihr da auch hinfahrt. Bin sehr, sehr gespannt, was du erzählen wirst. Wir haben dann noch im Mai ein anderes großes Event, lieber Gerhard, nämlich am 31. Mai. Dort findet nämlich in der Tat das Champions-League-Finale in Deutschland wieder statt.
Wer spielt da?
Wir können uns noch alle an das letzte Mir-San-Mir-Heimspiel erinnern.
Ja.
Mal sehen, ob wir deutsche Beteiligung haben. Mal sehen, wie es läuft. Also Champions-League-Finale, mit Sicherheit auch ein Highlight in Deutschland, in München, am 31. Mai in der Allianz Arena.
Das finde ich auch total wichtig, in der Hoffnung, dass dort deutsche Mannschaften auf dem Platz stehen. Es findet zumindest in Deutschland statt. Das finde ich auch ganz wichtig, dass wir die Austragungsorte klar machen. Wir können das und wir können es vor allen Dingen ausgezeichnet.
Ja, passt jetzt auch ganz gut so nach der EM in Deutschland, die ja doch sehr gut verlief.
Ja.
Glaube, das tut uns gut, auch hier noch ein Finale austragen zu dürfen.
Genau, eine gute Visitenkarte für den Sport Fußball. Im Juni sind wir dann bei einem der Grand Slam Turniere, nämlich bei Wimbledon. Ich würde es deswegen gerne erwähnen. Natürlich haben wir Ende Mai, Anfang Juni auch noch die French Open in diesem zeitlichen Kontext. Aber erstmals werden die Meisterschaften in Wembley ohne Linienrichter ausgestattet. Das heißt, man verlässt sich hier auf Elektronik und will nicht mehr, dass Linienrichterinnen und Linienrichter ein Auge verlieren oder sich verletzen, weil die Bälle ja schon, du bist selber Tennisspieler, mit an die 200 km/h
ja,
sehr schnell sind. Ne?
Ja, ja, also gerade auf dem Belag. Es wird brutal schnell. Ist auf jeden Fall eine Revolution für alle Tennisspieler und auch Tennisinteressierten. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das funktioniert. Und auch wie es wirkt für den Zuschauer, auch vor Ort, aber auch am TV, bin ich echt mal gespannt.
Ja, ist auf jeden Fall mal eine Veränderung. Auch da können alteingesessene Veranstaltungen sich verändern, vielleicht professionalisieren, vielleicht sogar auch weniger Diskussion mit den Spielern verursachen, weil dann hat man eben das Hawkeye an allen Linien, die man braucht. Im Juli, lieber Christopher, sind wir bei zwei, glaube ich, sehr wichtigen Veranstaltungen. Zum einen bei den Sommer-Olympischen Jugendspielen in Nordmazedonien. Auch das ist sehr wichtig im Hinblick auf die Frage, wie könnte unsere SommersportlerInnen der Zukunft sich präsentieren. Und das zweite ist, wir haben eben vom 16. bis 27. Juli die Summer World University Games in der Metropolregion Rhein-Ruhr und Berlin. Da will ich gar nicht auf die Problematik hinweisen, dass man Düsseldorf rausgekickt hat und Berlin hinzugenommen hat. Aber glaubst du, dass, so wie der DOSB es sieht, der Deutsche Olympische Sportbund, dass diese Veranstaltung eine Blaupause ist für die Bewerbung zu Olympischen Spielen in Deutschland?
Ich kann es schwer einschätzen. Ich hoffe es. Ich hoffe es, dass die Organisation gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Wettkämpfe gut funktionieren, reibungslos. Ich hoffe, dass die Aufmerksamkeit sowohl medial als auch vor Ort eben so ist, dass man damit eben auch nicht nur international, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen die deutsche Bevölkerung hier vielleicht doch für Olympia 2036 beziehungsweise 2040 eben gewinnen kann. Ich glaube, das wird ein ganz wichtiges Signal sein.
Ja. Ja, drücken wir da die Daumen, denn ich bin ein totaler Befürworter von Olympischen Spielen auf deutschem Boden. Gar nicht so sehr um das Thema Finanzierung, sondern die Folgewirkungen, die Resonanzen in die Jugend, in die Gesellschaft hinein, was Sport alles leisten kann, sind eigentlich unbezahlbar. Und wenn wir das Thema Olympia aufgreifen und dann im August die World Games in China uns anschauen, 7. bis 17. August, dann ist das ja eine Veranstaltung der nicht-olympischen Sportarten, über 4000 Athleten. Und interessant dabei ist, bei diesen World Games, da haben wir beim letzten Mal in Birmingham 2022 mit 47 Medaillen den ersten Platz gemacht. Also wären die World Games doch Olympische Spiele.
Ja, dann ich wollte gerade sagen, wir hätten auch nichts dagegen, wenn der DOSB mit seinen Verbänden und seinen Sportlern den nächsten Olympischen Spielen eventuell im Medaillenspiegel auch die ein oder andere Medaille oder den ein oder anderen Rang vorne sich antreffen würde. Das wäre schon schön.
Interessant finde ich dabei, dass in vielen Sportarten, es gibt also da insgesamt 35 Sportarten, darunter gibt es aber auch Flag Football, Cheerleading, Orientierungslauf. Aber dieses Flag Football ist meinem Kenntnisstand nach olympische Demonstrationssportart 28 in Los Angeles.
Okay, also da ins Programm aufgenommen worden.
Ins Programm mit aufgenommen. Ich müsste mich schwer vertun. Aber das würde bedeuten, wir würden dieses Jahr ein bisschen testen, wie gut wir in dieser Sportart sind, um dann eben 3 Jahre später dann wirklich olympische Medaillen zu bekommen.
Ja, also eine gute Orientierung, zumindest in einzelnen neuen Sportarten. Ja.
Und dann hoffen wir, dass unsere Leichtathleten etwas besser abschneiden als bei den Olympischen Spielen, denn die WM in Tokio ist im September auf dem Plan. Mir fehlen die Worte, etwas zu sagen. Ich kann nur sagen, Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. So ganz stabil scheint sich der Deutsche Leichtathletikverband nicht zu präsentieren.
Nee, also bin ich auch mal gespannt. Ich glaube, eine Prognose da abzugeben wäre, ich glaube, ich hatte es damals im Podcast für Olympia gemacht. Da habe ich dann auch eher, bin ich doch eher mit meiner Prognose gescheitert. Deswegen lasse ich es an dieser Stelle. Die Hoffnung stirbt zuletzt, lieber Gerhard.
Das tut sie. Und ja, unser terminlicher Spannungsbogen geht dann auf Ende des Jahres zu und der beginnt praktisch mit dem, was wir eingangs gesagt haben. Nachdem die Handball-WM der Männer uns nächste Woche begleitet, wird eben die Handball-WM der Frauen in Deutschland und in den Niederlanden 27. November bis 14. Dezember das Jahr abschließen. Auch da hoffen wir einfach, dass sich die Frauen im Sinne der Aufmerksamkeit in der Ökonomie der Aufmerksamkeit nach vorne werfen können.
Absolut, absolut. Und ich glaube auch übrigens, dass auch wenn wir jetzt über, ich sag mal, Nischensportarten, ich hatte ja vorhin gesagt, das kann auch eine Chance sein, dieses Sportjahr 2025, weil eben keine Fußball-EM, WM, Olympia. Ich sage jetzt auch mal bei Nischensportarten vielleicht noch so, wir hatten ja vorhin auch diesen Vergleich bei verschiedenen Sportarten zwischen Männern und Frauen, der immer noch nicht ganz fair ist, immer noch nicht ganz gleichgestellt ist. Auch so eine Frauen-EM oder WM im Handball, im Basketball hat, glaube ich, in so einem Jahr schon Vorteile. Vielleicht ist das wirklich eine Chance, hier wirklich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und auch nachhaltige Effekte vielleicht auf sich zu ziehen, als das vielleicht in einem Olympiajahr beispielsweise ist, wo einfach dieser ganze mediale Fokus, du weißt das ja, Paris war im Sommer, aber du weißt, die Vorberichterstattung 2, 3, 4 Monate vorher, die Nachberichterstattungen 1, 2 Monate danach, die sind so Olympia-fokussiert oder so Mega-Event-fokussiert, auch bei der Fußball-WM. Da bleibt meistens wenig Zeit und wenig Platz in den Medien. Ich glaube, das könnte eine Chance hier sein.
Und die werden wir aufmerksam verfolgen durch die 12 Monate, die uns das Jahr jetzt bietet. Ja, und dann wollen wir euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch ein bisschen interessieren für den nächsten Podcast, denn Christoph und ich haben festgestellt, dass da im Moment gewisse aktuelle Entwicklungen sind, die wir unter dem Begriff der Resistance einmal euch vorstellen wollen. Vielleicht weiß der ein oder andere noch nicht, was man unter Consumer oder Athletes Residence versteht. Aber vielleicht kannst du uns, lieber Christopher, noch zusätzlich ein paar Schmankerl mitteilen für unseren nächsten Podcast.
Naja, die Idee hinter dem nächsten Podcast ist, dass wir, wie du sagst, wir viel Consumer Resistance schon kennen. Das heißt Konsumenten, Fans, die sich vielleicht im Sport gegen etwas wehren, die vielleicht ihr Wort erheben, die ganzen Fanproteste im Rahmen der Kommerzialisierung beispielsweise. Da kennen wir schon einige Beispiele aus den letzten Jahren, wo aber weniger die Aufmerksamkeit bis jetzt war so diese Athletenperspektive. Und da sind uns doch ein paar Beispiele gekommen, lieber Gerhard, wo wir einfach gemerkt haben, okay, wer hat im Sport eigentlich das Sagen? Wer hat eigentlich die Macht, die Power? Sind es die Verbände der Sport? Sind es die Konsumenten, Consumer Resistance? Oder sind es vielleicht auch die Athleten, die hier in gewisser Weise ihr Wort erheben oder vielleicht auch, ja, beispielsweise aus Ligen aussteigen? Wir haben ein paar Beispiele für den nächsten Podcast vorbereitet und sind so eigentlich auf dieses Thema gestoßen. Wer hat überhaupt das Sagen? Wer hat die Macht im Sport? Wer ist von wem eigentlich mehr abhängig? Sind es die Athleten? Sind es die Verbände der Sport? Oder vielleicht die Konsumenten?
Ja, das müsste als Spoiler doch wirklich reichen für den nächsten Podcast. Für heute sagen wir beide herzlichen Dank für die geschätzte Aufmerksamkeit. Wenn es euch gefallen hat, teilt es bitte. Ihr könnt es auch erreichen unter der Mailadresse sport@ist.de. Ansonsten sage ich für heute, macht es gut, bleibt gesund, frohes neues Jahr.
Das sage ich ebenfalls, ich schließe mich an. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sport Business Kompakt ist eine Podcast-Produktion der IST Hochschule für Management. Wenn du noch mehr über das Thema Sportbusiness erfahren möchtest oder dir eine berufliche Zukunft im Sportbusiness vorstellen kannst, dann schau dir doch mal unsere Weiterbildungen und Studiengänge an. Die findest du unter ist-hochschule.de.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.